Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Wogon und ich unterhalte mich hier mit Schwalbeathleten aus den verschiedensten Kategorien. Von Cross-Country-Fahrer zum Downhiller, vom Triathleten zum Roadbiker. Und heute unterhalte ich mich mit Stefan Schlie. Der ehemalige Trailer hat nach vielen erfolgreichen Wettkämpfen seinen Weg über das normale Mountainbike hin zum EMTB gefunden. Und heute ist er maßgeblich für die Entwicklung von vielen EMTB-Produkten verantwortlich. Und was er denkt, wo die Reise hingeht und was ihn so am E-Mountainbiken fasziniert, das hört er in dieser Folge von Pumped. Hey Stefan, wo bist du gerade und wie geht es zu der Zeit?
Ich bin gerade in meiner Hometown in Osnabrück oder auch Osnabrücklin genannt, sitze an meinem Schreibtisch hier in meiner kleinen Wohnung und mir geht's blendend, habe gerade gestern neue Fahrräder gekriegt, eins davon steht hier direkt vor mir, da gucke ich jetzt auch drauf, während ich mit dir rede und freue mich auf unser Gespräch.
Ja, ich mich auch, weil wir kennen uns ja schon tatsächlich seit ganz, ganz vielen Jahren. Wir haben zusammen auf La Palma geguided, wir haben tatsächlich auch eine ganze Zeit in einem Zimmer zusammen gewohnt. Und du bist immer noch seit ganz, ganz vielen Jahren schon auf La Palma. Wie lange bist du mittlerweile im Winter auf den Inseln?
Also das erste Jahr, wo ich auf La Palma war, war 1997. Da wurde ich von der Firma Bike and Fun tatsächlich auf die Insel geholt, um Fahrtechnikkurse und ein bisschen Guiding zu machen.
Das waren ja aber so die das Mountainbiken auf der Insel erschlossen haben, so, oder? Also das war so der erste richtige Guiding-Anbieter, oder?
Ja, da scheinen sich so ein bisschen die Geister, ob die Bike-Station oder Bike and Fun der erste war, aber die waren also ziemlich gleichzeitig. Genau, und die hatten halt vor, so ein paar extra Aktionen zu bringen und Guiding habe ich eigentlich noch gar nicht gemacht, wenn ich es mir jetzt richtig überlege. Es ging eigentlich hauptsächlich um Trailschau und Fahrtechnik. Mhm.
Und jetzt ist das natürlich schon so lange her und mittlerweile bist du eben auch nicht mehr Bike and Fun, sondern du arbeitest oder hast eine ganze Zeit für Atlantic Cycling, für Philipp Volz gearbeitet. Was ist für dich an der Insel so toll und so faszinierend, dass du jedes Jahr im Winter wieder dorthin kommst?
Also für den Philipp Volz, für Atlantic Cycling arbeite ich ja immer noch, nicht mehr ganz so viel wie die letzten Jahre. Das Faszinierende an der Insel ist, dass die Insel ist einfach schön. Es ist eine der steilsten, wenn nicht die steilste Insel der Welt. Du hast so viele verschiedene Facetten, verschiedene Klimazonen, verschiedene Untergründe, steile Trails. Es bildet im Prinzip alles ab und das bei gutem Klima. Also in jedem Mountainbiker-Leben gehört eigentlich La Palma mit auf die Checkliste.
Für viele Leute ist es auch immer noch eine große Challenge dort, das Gelände zu befahren, weil du sagst eben, es ist halt unglaublich unterschiedlich, egal wo du bist. Ist das auch sowas, warum du dort viel Produkte testen kannst?
Klar, weil man halt einfach alle möglichen Fahrsituationen sowohl bergauf als auch bergab abbilden kann. Und verschiedene Untergründe, du hast es schon angesprochen, man hat die scharfe Lava, man hat katzenstreuartige Asche und alles mögliche, dann hast du verschiedene Steigungen, also man kann, glaube ich, selten auf so kleinem Raum so viele realistische Fahrsituationen abbilden.
Und wenn wir jetzt davon reden, dass du jedes Jahr wieder zurück dorthin kommst, wie lange bist du immer so im Winter am Stück dort?
Oh, das ist im Prinzip die Zeit, wenn es im Rest der Welt oder beziehungsweise in Deutschland und den Alpenländern anfängt, weniger zu tun zu geben, aus Wettergründen. Es sind meist noch ein bisschen Orga, aber Anfang November bis Ende März, Anfang April ist eigentlich so meine Zeit.
Bis dann einfach in Europa wieder die Mountainbike-Saison in die Startlöcher kommt.
Ja klar, das ist ja alles determiniert durch die Events, die ja dieses Jahr nicht stattfinden. Aber losgehen tut es meistens ja mit dem Bike-Festival rund um den 1. Mai. Und vorher müssen alle möglichen Dinge geklärt werden, die man eben von der Insel im eigenen Land nicht so gut klären kann. Und genau deswegen ist das so der Zeitraum.
Ja, du kommst ja eigentlich vom Trail, das hast du schon angesprochen. Du hast viele erfolgreiche Wettkämpfe dort bestritten, heißt es. Und ich habe dich tatsächlich kennengelernt, als du mit einem Hardtail zum Guiden auf La Palma warst, in Lycra-Klamotten. Du warst trotzdem in Lycra und mit dem Hardtail noch schneller wie viele andere. Wann bist du vom Trailrad aufs Mountainbike gewechselt?
Ich bin parallel eigentlich immer schon Mountainbike gefahren. Ich habe ja ganz früher, also mein erster Bikesponsor war Giant, das war 1989. Und da hatte ich immer auch schon Mountainbikes, weil es für Giant halt super interessant war. Zu der Zeit damals auch, als auch Hans Ray und andere Trailfahrer anfingen, ihre Trailkünste aufs Mountainbike zu projizieren. Deswegen, ich hatte immer ein Mountainbike. Ich hatte anfangs hauptsächlich Hardtails. Ich hatte auch mal Fullies, aber die haben sich zum Trailfahren damals gar nicht so sehr angeboten. Und ich bin zu der Zeit eigentlich noch viel auch Cross-Country-mäßig unterwegs gewesen, einfach so, um fit zu bleiben. Und deswegen war dann halt Carbon Hardtail und Lycra war ganz vorne mit dabei. Ich finde das immer lustig. Lycra ist eins deiner Lieblingsthemen, oder? Du hast
das immer ist gehasst. Wirklich, das ist das, was mir am, was sich am meisten in mein Hirn reingebrannt hat bei dir, ja.
und dann war es ja so, dass ich auf La Palma eigentlich ursprünglich für Tourengruppen eingeteilt war. Trotz meiner Trailkenntnisse. Und ja, klar, über die Trailkenntnisse konnte ich natürlich auch mit dem Hardtail schnell überall runterfahren. Ich hatte ja nicht mal eine Vario-Stütze und weiß nicht, ob du dich erinnerst, er hatte damals einen Furious Fred-Reifen, also der sowas von falsch ist für die Insel. aber trotzdem, das war halt so mein Thema. Ich kannte mich auch mit der ganzen anderen Thematik, vollgefedertem Fahrradfahren und so weiter, gar nicht aus. Und dann kam ja irgendwann der. Dann hat sich ja irgendwann geändert.
Ja, tatsächlich, ja. Und mittlerweile bist du halt ja technisch so versiert wie wenig andere Leute. Du hast schon gesagt, du warst halt mit Hans Ray in der gleichen Zeit auf dem Trailrad unterwegs und auch mit Enrico Gualla. Und es ist halt interessant, dass diese Zeit hat ja schon auch den Mountainbikesport sehr, sehr geformt, obwohl ihr komplett andere Räder gefahren seid und komplett eine andere Sportart gemacht hat. Hat das Mountainbiken sehr weit nach vorne gebracht, weil Enrico hat das Endurofahren im Grunde, ich sag jetzt mal, erfunden oder weiterentwickelt. Hans Ray hat das Mountainbiken salonfähig gemacht und du bist eben ganz, ganz weit vorne im E-Bike-Bereich. Also alles kommt irgendwo so aus dieser Zeit oder ganz, ganz viel kommt aus der Zeit. Wann hast du denn für dich entschieden, dass du jetzt eben nicht mehr Trail-Wettkämpfe fahren möchtest, sondern auch Richtung Mountainbike gehst?
Ganz schön viel Fragen in einem Satz, ehrlich gesagt. Aber ich muss mal einmal Ehre an Hans Ray geben. Damals haben wir ja noch Hans-Jörg Ray gesagt, der ist dann zu Hans No Way Ray geworden. Und dieser Mann, der hat halt ganz genau erkannt, wo die Reise hingeht und auch seine eigene Vermarktung sehr, sehr gut verstanden. Und eigentlich ist es ihm zu verdanken, mit seinem Riecher, dass er Trailshows zu einer Zeit in Amerika populär gemacht hat, in einer Szene, die eng mit dem Mountainbike verknüpft war. Die Fahrtechnik im Mountainbiken war damals eigentlich noch gar nicht so richtig vorhanden. Und wenn dann einer ankam und er konnte mit einem Fahrrad über irgendein Taxi rüberhüpfen und das dann auch noch mit dem Mountainbike nachstellen, dann war das zu der Zeit was ganz, ganz großartig. Und in dem Fahrwasser war ich letztendlich auch. Und Trailshows liefen dann eben, Mountainbike lief parallel und zum gefederten Mountainbike bin ich dann also wirklich über die La Palma-Schiene gekommen. Und ja, ganz genau genommen war es so, dass ich von diesem Tourenguiding, es gab einen Tag, da hat der Daniel Schäfer, konnte glaube ich irgendeine Gruppe nicht guiden und da sollte ich seine Downhill-Gruppe übernehmen. Und da hat er gesagt, ja, pass mal auf hier, aber hier nix Hardtail und nix Spandex. Du nimmst jetzt hier mal so ein vollgefedertes Fahrrad damit, sonst wird's ja peinlich. Und da muss ich sagen, habe ich Blut geleckt, weil ich mich dann tatsächlich mit dem Fully beschäftigt hatte. Ich musste ganz, ganz viel dazulernen, weil mit dem Fully hat man eine ganz andere Fahrtechnik als mit dem Trailbike. Man muss das Fahrwerk verstehen und so weiter. Und das hat mir einen enormen Spaß gemacht.
Ja. Und dann bist du wahrscheinlich einer der Ersten, der wirklich auf das E-MTB umgestiegen ist. Weil E-Bikes gab es schon eine ganze Zeit, aber als dieses E-Mountainbiken anfing und eigentlich noch keiner darüber nachgedacht hat, das zu machen, da warst du so einer der Ersten, der gesagt hat, okay, das ist so mein Ding. Obwohl du zu der Zeit, ich meine, wir haben zu der Zeit Rennradtouren geführt, also du warst super fit. Wieso bist du dann trotzdem aufs E-Bike gestiegen?
Also, ich bin Trailer, das bedeutet, mich interessiert Bergauffahren sehr. Es gab dann im Guiding einen entscheidenden Einschnitt in meinem Leben, weil jemand in meiner Gruppe war. Der gute Mann heißt Klaus Fleischer und nach einer Weile hat er sich dann geoutet und hat gesagt, dass er bei Bosch arbeitet. Er hat noch damals gar nicht seine Position erwähnt im ersten Moment. Und im zweiten Moment hat er das dann doch. Und dann habe ich zu ihm gesagt, oh, boah, geil, ich will jetzt echt mal so ein E-Bike fahren. Ich habe da das Gefühl, dass das tierisch Spaß machte. Tierisch Spaß machen wird. Und da hat der eine Gänsehaut gekriegt. Ich glaube, wir sprechen hier von 2013. Da hat er eine Gänsehaut gekriegt, weil sich keiner der aktiven, guten Mountainbike-Fahrer, die technisch versiert waren oder überhaupt mit dem Thema identifizieren wollte. Und dann hat sich sehr schnell ergeben, dass wir uns dann, als ich wieder in Deutschland war, getroffen haben und gemeinsam eine Mountainbike-Tour, eine E-Mountainbike-Tour, damals noch mit einem Bosch Generation 1 Motor gemacht haben. Und da ging das alles los. Und vom ersten Moment habe ich da gespürt, das ist geil. Und gar nicht unbedingt was mit Fitnessgedanken oder sonst zu tun. Das hat eigentlich was mit purer Fahrfreude zu tun. Mhm.
Und fährst du denn mittlerweile überhaupt noch Biobike? Also normales Rad ohne Motor?
Wenig, muss ich sagen. Also wenn ich mal wieder auf einem ganz leichten Enduro rumfahre, dann gefällt mir natürlich diese Quirligkeit. Aber der Mix eines schönen Mountainbike-Tages mit Uphill und Downhill, ja, Uphill-Flow und Downhill-Flow, und das unter Umständen in einem Zeitrahmen, der mit dem Biobike gar nicht möglich wäre und auch ohne irgendwelche Schattelei und Aufstiegshilfen, das kann dir nur das E-Mountainbike bieten. Was ich noch hin und wieder mache, ich nehme mein 20 Zoll Trailbike und mache dann ein paar Moves drauf und mache ein paar Hüpfer und guck mal, ob ich da irgendwie über so eine Stange rüber hüpfen kann oder ein paar Drehungen machen kann. Das mache ich noch ziemlich gerne, aber in Anbetracht meiner vielfältigen Aufgaben, die ich mittlerweile habe, ist es leider sehr, sehr gering. Ich nehme das Trailrad manchmal mit im Auto, damit ich mir wenigstens die theoretische Möglichkeit gebe, noch so ein bisschen rumzudödeln mit diesem Teil, aber es ist leider zu wenig, aber kommt vielleicht wieder.
Und klappt das noch mit über Stangen hüpfen und Drehungen zu machen?
Das ist das Erstaunliche, ja, man denkt immer, man ist da eine Zeit raus, aber dadurch, dass man seine Trail-DNA als kleiner Junge quasi gelernt und erlernt hat, ist das, glaube ich, synaptisch so eingebrannt, dass man die reine Technik gar nicht verlernt. Die Sprunghöhen werden weniger, einfach weil man nicht mehr so flexibel ist oder auch irgendwie 10 Kilo mehr wiegt als zur aktuellen Zeit. Aber das klappt noch erstaunlich gut.
Du hast ja schon gesagt, du warst am Anfang gar nicht so technisch versiert oder dich hat es gar nicht so interessiert, was da so hinter dem Rad steckt. Also du bist es gerne gefahren, aber die technische Seite hat dich nicht interessiert. Mittlerweile
bist du... Die technische Seite von was? Von einem E-Bike schon?
Nein.
Aber von einem vollgefederten Mountainbike?
Genau, also von einem vollgefederten Mountainbike. Und mittlerweile bist du halt maßgeblich in der Entwicklung von Bosch-Motoren beteiligt und hast auch bei ganz vielen anderen E-Bike-Produkten deine Finger im Spiel. Welche Herausforderungen sind denn für so ein EMTB-Produkt speziell?
Das ist einiges. Da kann man also so einen tagelangen Aufsatz drüber schreiben. Was ich vorwegnehmen möchte, ist auf jeden Fall, dass es nicht einfach nur um stabiler, weil Bike schwerer und muss mehr halten. Also das ist ein Nebeneffekt, der bei manchen Komponenten natürlich auch wichtig ist. Aber es geht um Fahrperformance. Es geht um eine andere Art des Fahrens. Man fährt, jeder, der da Blut geleckt hat, der wird viel mehr bergauf fahren, viel mehr technisch bergauf fahren. Der wird merken, man sitzt viel mehr im Sattel, um Kraft auf den Boden kriegen zu können. Das heißt, Schwerpunktsverlagerung nach hinten, während ein Bike vorne nicht steigt, bei zusätzlicher aktiven Arbeit des Fahrwerks sind ganz wichtig. Die Art des Sattels, wie der konstruiert ist, wie ich sitzen kann, wie der zur Verlagerung des konstanten Körperschwerpunkts dient und so weiter. Das sind ganz, ganz viele Facetten, teilweise Details, ganz wichtige Details, die jetzt langsam aber auch verstanden werden und auch gut von den Produktmanagern und Designern der verschiedenen Marken und Komponenten da umgesetzt werden.
Und wenn du jetzt mal zwei Teile rausnehmen würdest, was ist das, was beim EMTB so viel wichtiger ist oder so unterschiedlich ist zu einem normalen Bike ohne E-Antrieb?
Also den Motor klammern wir mal aus.
Natürlich,
jetzt klar. An der Stelle, weil der ist natürlich ganz, ganz wichtig.
Der bringt was,
Also so ein E-Mountainbike ohne Motor ist ziemlich langweilig. Das Setup von einer, wir können mal mit einer Gabel anfangen. Ja? Wir haben eine Gabel, die stellst du so ein, dass du für einen Mixbetrieb, aber in allererster Regel für Downhill-Aktivitäten, da das korrekte Setup hast. Wenn du jetzt aber, das Federbein, und wenn du jetzt eben bergauf fährst und die ganze Kraft und der ganze Druck und das ganze Gewicht ist hinten im Bike und deine Gabel ist aber auf Downhill optimiert, dann gibt dir die halt kaum noch Feedback, Komfort und Kontrolle. Und DD Swiss hat mit einer Technologie gearbeitet, dass quasi die ersten paar Zentimeter über eine Feder ein sensibles Ansprechverhalten geben, aber trotzdem im Downhill noch eine entsprechende Standfestigkeit und Performance bieten. Das ist zum Beispiel was, wo sich jemand wirklich, wirklich richtig Gedanken gemacht hat. Und ich habe es eben auch schon angesprochen, der ein Sattel, ne? Wenn du jetzt einen ganz normalen Sattel hast und du hast den nicht nicht korrekt eingestellt, Sattelnase muss immer ein bisschen nach unten, oder du rutschst dauernd runter, musst dich am Lenker festkrallen, kriegst Schulterprobleme und kannst aber mit deinem Popometer und mit deinem Hintern deine Kraft nicht auf den Boden gehen und zu steuern und balancieren. Das sind so zwei Produkte, die wirklich wichtig sind und für so einen Aha-Effekt am E-Mountainbike stehen. Wenn ich noch ein Produkt erwähnen darf, das sind auch zum Beispiel Bremsen, ja. Damit sind wir natürlich schon bei Produkt 3, aber viele Leute denken ja, dass Bremsen einfach nur dafür da sind, ein Fahrrad und den Fahrer also zum Halten zu bringen. Aber die sind beim Bergauffahren unglaublich wichtig zur Kontrolle der Motorkraft, ebenfalls aus Traktionsgründen, aber auch um den Motor zu besänftigen, dass man nicht ins Leere fährt, dass man immer auf Zug bleibt. Und dadurch brauchst du halt dann auch Bremskombinationen, die dir eben diese Eigenschaften bieten. Also wer so meine Videos und so weiter verfolgt hat, der hat bestimmt auch was dann von der Magura E-Stop gesehen. Ja, total schlaue Geschichte, 220er Scheibe dafür, eine MT5, mehr Kolbenrückzug, passende Belege, um halt so eine richtig schön geschmeidige Kontrolle zu haben.
Mhm. Du hast ja im Grunde diesen Begriff Uphill Flow geprägt oder erfunden. Und das heißt auch, es geht ja berghoch, und das war ja eine ganze Zeit, hat man einfach gar nicht darüber nachgedacht, dass man mit einem Rad auch berghoch fahren kann. Und das heißt auch, es braucht eine komplett andere Fahrtechnik. Was hat sich denn vom E-Bike oder vom normalen Rad aufs E-Bike an der Fahrtechnik geändert?
Also sagen wir es mal so, mit dem Fahrrad bergauf zu fahren, da haben wir ja auch schon vorher dran gedacht, aber jetzt kommt der Begriff Flow ins Spiel. Und das ist meines Erachtens der Schlüssel zu allem. Also die Definition, die wir da ja gerne verwenden, die ich auch immer gerne verwende, das ist eben eine Komfortzone, also im zweidimensionalen Bereich eine Komfortzone, die dadurch abgegrenzt wird, dass man quasi aus dem Unterforderungsfenster der Langeweile rauskommt und dann im Flow ist, bis da, wo die Überforderung einsetzt. Und wenn ich jetzt mal vom Biobike rede, beim Berghochfahren, dann ist schon auf Asphalt die erste Überforderungskomponente natürlich mal die Kraft. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt wenig Kraft habe, schlecht trainiert bin, Handicaps habe oder sonst was, dann habe ich einfach keine Freude, mit einem Biobike einen Berg hochzufahren. Mit dem E-Bike aber schon, weil ich kann mir halt einfach diesen Flow, diesen Uphill-Flow kaufen, indem ich mir dann ein schönes Bike mit einem Bosch-Motor nehme und mit einmal kann ich etwas fahren und hochfahren, was vorher nicht ging. Jo, jetzt reden wir von einfachen Fahrsituationen. Aber wenn wir jetzt von komplexeren Fahrsituationen reden, von Schotter, es fängt auf steilen Schotterwegen an oder gar auf Trails, dann brauche ich eine bestimmte Fahrtechnik. Haben wir eben schon mal gesagt, gehen wir jetzt vom Schotterweg aus, das Sitzen bleiben, nicht dieses intuitive Aufstehen, einfach nur damit man eben Traktion am Hinterrad hat. Die ganze Geschichte nennt sich oder nenne ich Uphill Wheelie. Ne, man fährt so, dass man in einer ungewohnten Körpersprache fast mit gestreckten Armen, je nach Steigung, so fährt, dass gerade das Vorderrad nicht abhebt und man mit den Beinen rumbalanciert, sodass möglichst viel Druck auf dem Hinterrad ist und dass ich dann gleichmäßig weiter in den Berg fahren kann. Das ist eine Fahrsituation, das ist eine Fahrtechnik, die man mit einem normalen Bike einfach nicht kann, weil man weiter nach vorne gehen kann oder aufstehen muss. Aber dann ist natürlich bei so einem Fahrrad, wo eine Unterstützung drin ist, bei so einem Pedelec, ganz schnell auch die Traktion am Ende. Und wenn wir jetzt davon reden, dass wir dann gar bergauf bremsen müssen, ne, das sind so Techniken, die nenne ich Brake-Move-Control, das ist die Glättung, das gleichmäßige Fahren, oder auch Traction-Control, Brake-Traction-Control, dass ich über eine Hinterradbremse ebenfalls, wenn ich in einem Turbo unterwegs bin beispielsweise, die Kraft anpassen kann, dann ist das auch eine Fahrtechnik und etwas, was man intuitiv so nicht machen würde. Und dann kommt Pedalmanagement ins Spiel. Das Pedalmanagement gibt es auch beim normalen Biken, wurde früher, glaube ich, nicht so genannt. Aber wenn man in Kurven fährt, einen kurvenäußeren Pedal nach unten nehmen, ist zum Beispiel eine Geschichte, die da ganz wichtig ist. Und beim E-Mountainbiken bekomme ich eben nur, indem ich pedaliere, Unterstützung aus dem Motor. Und wenn ich aufhöre zu treten, bekomme ich eben keine mehr. Wenn ich aber im Flow bleiben möchte, brauche ich die eben dauernd, will aber nicht mit dem Pedal irgendwo aufschlagen. Das heißt, ich muss das richtige Pedalmanagement machen. Und aus dem Trail kommt eine Regel. Die Trailbikes, die haben einen Gang, wo man ungefähr mit einer halben Pedalumdrehung eine Radlänge zurücklegt. Und wenn ich jetzt irgendwas hochfahren möchte und ich einen ähnlichen Gang fahre, wie mit einem Trailbike, leichter oder schwerer, muss man dann eben abstrahieren, dann muss ich eben wissen, dass ich eine Radlänge vorm Hindernis mit einem falschen Pedal, guter Fuß versus schlechter Fuß, mit dem schlechten Fuß anfahren muss, um mit der nächsten halben Umdrehung mein Vorderrad beispielsweise auf eine Wurzel zu setzen, dann den Schwung mitnehme, über das Hindernis rolle und weiter trete. Das waren jetzt drei Beispiele, um das mal zu verdeutlichen. Wer sich da richtig tief in die Materie reindenkt, der wird das sehen und der wird auch ganz bald merken, dass es da noch viel, viel mehr Kniffs und Tricke gibt. Geil, Tricks und Kniffe gibt.
Und wenn du redest ganz viel über Traktion, und das ist natürlich beim E-Mountainbiken oder grundsätzlich super wichtig. Wie wichtig ist es denn, spezielle E-Bike-Reifen zu haben? Und welches Setup fährst du dort?
Ja, also der Gedanke über den Reifen und der Reifen an sich, der ist natürlich ganz, ganz, ganz enorm wichtig, weil er maßgeblich dafür verantwortlich ist, Traktion natürlich auf den Boden zu kriegen. Ich will aber trotzdem genug Stabilität haben. Ich will vermeiden, dass ich Durchschläge habe. Durchschläge ist eines der größten Probleme bei E-Bikes, wenn man über Kanten rüberfährt und man fährt wenig Luft. Wenn man E-Bike fährt, wird man bald auf den Trichter kommen, dass man wenig Luft fahren muss. Also bedeutet es, dass eine extrem stabile Karkasse, die es erlaubt, wenig Luft zu fahren, zu verwenden. Einmal wegen Traktion, aber auch wegen Komfort. Und so wie ich unterwegs bin, fahre ich eigentlich Eddy Current. Eddy Current ist konsequent fürs E-Mountainbiken entwickelt. Ja, stimmt die Grip-Komponente, da stimmt die Karkasse. Ich fahre die Kombi teilweise mit 1 Bar oder weniger. Ich habe lange, bevor es einen Eddy Current gab, mit Procore experimentiert, da bin ich teilweise mit 0,6 Bar gefahren, bergauf, um dann also wirklich überall noch Traktion zu bekommen. Eddy Current bildet das sehr, sehr gut ab. Die Gewichtskomponente beim Reifen spielt eigentlich nur bei Wettbewerbsformaten eine Rolle. Wenn ich jetzt einen Wettbewerb, so eine EMTB-Challenge mitfahre, würde ich mir vielleicht die Kombination Magic Mary und Hans Dampf oder zwei Magic Marys draufpacken. Aber ich würde auf Kosten des Gewichts es sollte nie zu Ungunsten der Stabilität ausgehen. Das heißt, eine starke Karkasse, Super Gravity oder so, ist einem immer vonnöten. Und wenn man sowas macht, hat man eigentlich zwei Kombis, die man für High Performance, wo es wirklich um Zehntel Sekunden geht, eine Kombi, oder eben als Allrounder für alle Spielereien, Trailereien und vor allem Pannensicherheit.
Du hast das Thema Wettkampf schon angesprochen und im letzten Jahr gab es ja so eine E-Bike-Weltmeisterschaft. Was hältst du grundsätzlich davon und wie sollten in deinen Augen solche Meisterschaften ablaufen?
Also ich finde es auf jeden Fall gut und wichtig, dass es E-Bike-Wettbewerbe gibt. Der kritischste Punkt und der Punkt, der vielleicht für viele Leute am unglaubwürdigsten ist, ist eben die Befürchtung, dass man seinen Motor tunen könnte. Und das Allerwichtigste ist es, Tuning zu vermeiden. Und wenn wir jetzt von einem Wettkampf reden, ich kenne jetzt nicht genau den Kurs von der ersten UCI-WM, aber die Nati Schneider hat mir mal gesagt, dass die Streckendesigner das eigentlich ziemlich smart gemacht haben, dass man also in den Uphill-Passagen eigentlich nie über die Pedelec-definierten 25 km/h fahren konnte. Und bergab war alles sehr, sehr schnell, sodass ein Tuning da auch eher wenig bringt. Und das in Kombination mit Technologien, die ganzen Sachen eben auch zu kontrollieren. Die Industrie hat da eine Selbstverpflichtung, dass eine Tuning-Erkennung in den Bikes drin ist. Und die Veranstalter von Wettbewerben und vor allem die Verbände, die Dachverbände, die müssen halt dann zusehen, dass eine Technologie über alle Hersteller finden, um das entsprechend zu tracken und um das auszuschließen. Und wenn das alles der Fall ist, dann hat jede Art des Wettbewerbs, selbst wo es auf die Hundertstel Sekunde geht, seine Rechtfertigung. Wir haben ja von Bosch-Seite die EMTB-Challenge seinerzeit ins Leben gerufen, weil wir wollten eine Komponente finden, weil das E-Bike ja wirklich für Spaß und Freude steht, wo man eben beides vereinen kann. Und das war meines Erachtens das erste richtig geile Format. A, musstest du nicht um 6 Uhr aufstehen und um 7 Uhr dein Müsli auskotzen. Man konnte zu einer guten Zeit starten. Es gab Uphill- und Downhill-Stages. Die Gesamtzeit war so gewählt, dass kein Stress entstand. Man konnte schön labern mit den Profis zwischendrin. Dann wurde für die Stages die Wettbewerbsbrille aufgesetzt. Und das war alles fein. Und jetzt bin ich mal ganz gespannt, wie die zukünftige Ausrichtung von Wettbewerben aussieht, ob es jetzt die WES ist oder die EEWS, wo ja wieder unser gemeinsamer Freund Enrico Guala da sein. Ich finde Enrico super geil. Der hat so eine klare Ausrichtung, so klare Gedanken, so klare Visionen, die er umsetzt. Und wenn solche Leute da drin sind und das entsprechend mit den Industriepartnern gut verhackstücken, dann wird das auch ein richtig großes Ding und wird auch viel traditionelle Biobike-Aktivitäten etwas in den Hintergrund drücken. Mhm.
Jetzt ist es ja so, dass, naja, die WM war in Kanada, du bist viel auf La Palma, aber das, was ja wirklich schwierig ist, ist mit dem E-Bike zu reisen. Wie machst du, also vor allen Dingen im Flugzeug, wie machst du das?
Die Fluggesellschaften nehmen Fahrräder mit ohne Akku. Ich bin ja in der komfortablen Lage, auch durch Testfahrten etc., dass sich Bosch darum gekümmert hat, für mich Akkus auf die Insel zu bringen. Und Atlantic Cycling selber hat ebenfalls verschiedene Bosch-Akkumodelle, ob es jetzt Rahmenakkus oder integrierte Akkus sind, Powertubes. Und wenn man irgendwo hinfährt, wo man weiß, dass man Akkus leihen kann, kann man auch gut sein eigenes Bike mitnehmen. Wenn man exotische Modelle hat oder irgendwo hinfährt, wo keine Bike-Stationen sind, die einem entsprechende Akkus liefern können, dann wird es schon sehr, sehr schwierig. Oder man muss von langer Hand planen, dass man auf irgendeinem anderen Wege sehr teuer seine Bikes dahin bringt. Wenn mich jemand fragt, würde ich sagen, geh einfach nach La Palma, da kriegst du was. Oder wer woanders hin will, der muss sich halt gut erkundigen, wo Bike-Stationen sind, die komplette Räder leihen. Ist auch viel weniger Stress beim Reisen.
Und wie üblich ist es, dass du für dein eigenes Rad ein Akku irgendwo leihen kannst? Also ist das eher verbreitet oder ist der Plan, das weiter auszubauen? Oder wie schaut das dort aus?
Dadurch, dass der E-Mountainbike-Trend quasi exponentiell wächst und immer mehr Leute auf den Geschmack gekommen sind und genau diese Abenteuer mit dieser Art Bike suchen, stellen sich alle Bike-Stationen und alle möglichen Leute, die irgendwelche Geschäftsideen haben, so auf, dass ich glaube, es immer mehr Möglichkeiten wird, entweder einen Akku zu finden oder eben ein Bike.
Du sagst schon, alles entwickelt sich weiter und alle Leute stellen sich auch immer mehr aufs E-Mountainbike ein. Was denkst du, wo wird so der Trend vom E-Mountainbike in den nächsten Jahren hingehen? Was können wir da noch erwarten?
In erster Linie ein enormes Wachstum des Gesamtmarktes. Es steigen immer mehr Leute auf so ein E-Mountainbike, auch die größten Zweifler. Und die kommen wieder und haben ein dickes Grinsen im Gesicht und werden sich dementsprechend auf kurz oder lang auch ein E-Mountainbike kaufen. Wie genau die Zukunft aussieht, welche Kategorie von Fahrrädern da im Fokus stehen, wird sich erweisen. Du hast mitgekriegt, dass einige Hersteller auf Ultrakompaktantriebe setzen und versuchen auch dieses Segment zu etablieren. Da werden dann Leute, die eben so ein Mountainbike wie ich es fahre, ja, CX-Motor, 75 Newtonmeter, 22 bis 25 Kilo Gesamtgewicht, die wollen das erstmal nicht haben. Die nehmen leichteres und fühlen sich dann besser und stellen sich nicht selbst in Frage und fühlen sich nicht so geoutet, dass sie jetzt die Richtung kommen. Dann werden sie ganz viel Spaß mit ihrem neuen Fahrrad haben, werden merken, dass 35 Newtonmeter doch nicht den letzten Uphill-Flow gibt, sodass dann die Mitte des E-Bike-Marktes, glaube ich, schon bei dem liegt, was man heutzutage sieht. Aber trotzdem wird dieses Gesamtkonzept des E-Mountainbikes da sein. Und das wird dann aber auch wieder die anderen Segmente befruchten, die ganzen City-Trekking, Urban-Geschichten. Ich glaube, wir haben da noch eine ganz, ganz spannende Zeit vor uns. Mhm.
Du hast ja schon gesagt, dass dieses Jahr viele Events nicht stattfinden. Aber wenn jetzt alles wieder zu geregelten Bahnen zurückkehrt, was steht bei dir für dieses Jahr noch an?
Wir wissen ja noch nicht genau, wann wir wieder geregelte Bahnen sehen. Es besteht ja die Hoffnung, dass zu Ende des Jahres noch das ein oder andere Event stattfinden wird. Ich baue sehr stark auf Brixen und hoffe, dass keine zweite Corona-Welle kommt. Und bis dahin muss man mal schauen, was so passiert. Also in meinem Fall viel Test und Technik, Fahrtechnikkurse, Personal Trainings, Produktentwicklung, Fotoshootings, Berichte schreiben, Podcasts mit dir machen. Das ist jetzt mein erster Podcast. Ich glaube, das machen wir jetzt öfter. Ich war Anfang des Jahres, als das alles losging, war ich so ein bisschen desillusioniert, weil ich mir gedacht habe, oh Mann, ey, das wird ein komisches Jahr. Aber vielleicht ist es auch mal ganz gut, dass es alles mal anders ist, dass auch die Eventbranche so ein bisschen durchatmen kann, dass sich das Wasser mal aufklaren kann. Und dann sieht es vielleicht in den nächsten Jahren vielleicht noch ein bisschen anders aus oder noch ein bisschen strukturierter aus oder anders strukturiert. Und nach den ersten Zweifeln habe ich mir dann gedacht, oh, das wird anders gut.
Ja, und das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich hoffe natürlich auch, dass wir uns in Brixen sehen und dort ein paar Trails gemeinsam fahren können. Hey, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über E-Biken zu reden. Und hoffe, dass wir uns bald wieder treffen.
Das hoffe ich auch. Und dann gehen wir mal eine Runde E-Bike fahren. Ich glaube, das haben wir noch nie gemacht, oder?
Ich glaube, wir waren tatsächlich noch nie unterwegs gemeinsam auf dem E-Bike.
Also, ist klar, dann machen wir mein Lieblingsding, wenn wir uns auf La Palma sehen, dann fahren wir das Bachbett, den Barranco de los Hombres, mal zusammen hoch. Das ist nämlich die schönste Erfahrung, was für einen Mehrwert ein so ein E-Bike geben kann.
Wunderbar, das machen wir. Also, ich wünsche dir was. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ganz vielen Dank dir auch. Alles Gute.